Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute habe ich Pamela Dutkiewicz-Emmerich zu Gast. Pamela ist Olympionikin und ehemalige Weltklasse-Leichtathletin. Heute arbeitet sie als systemischer Coach und als Athletenmanagerin am Olympiastützpunkt in Stuttgart. Hallo Pamela, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Hallo Siranus, ich freue mich total.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt, freue mich auch, denn wir wollen heute darüber sprechen, ob Hochleistungssportler mentale Monster sind und was deren Zauberformel ist, wie du in ein wirkliches Flow-Erleben gekommen bist. Ne? Viele sprechen ja immer von Flow, Flow, Flow. Wir gehen da mal ein bisschen tiefer. Warum Zeit für dich lebenswichtig ist und weshalb die Suche nach Lösungen nicht immer zielführend ist. Von daher bin ich schon sehr, sehr neugierig. Wir haben über eine Menge gesprochen im Vorfeld. Schauen wir mal, was wir in dieser Zeit hier schaffen werden. Doch wie immer, die erste Frage: Würdest auch du dich als eine der New Women bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Uff, so startest du. Das ist eine gute Frage. Die will man ja gerne sozusagen den anderen überlassen. Beurteilt ihr mich gerne? Auf jeden Fall gehöre ich zu den Frauen, die ganz offen und transparent, und das ist auch was, was ich sehr schätze, wenn ich das an meinem Gegenüber erlebe, über Dinge, die mich beschäftigen und Gefühle und möglicherweise auch Missstände oder Herausforderungen spreche. Und ich glaube, solange wir das machen, glaube ich, kann da ganz, ganz viel Wertvolles passieren. Deswegen, und ich erlebe in meinem Umfeld ganz viele Frauen, die so sind. Und ich würde sie so wahrscheinlich beschreiben, dass sie da zu einer, logischerweise erkämpft durch die vorherigen Generationen, dass das die Frauen jetzt sind, die und das auch gerne nutzen, dieses Sprachrohr, und sich austauschen und sprechen und sozusagen weiter Entwicklung vorantreiben. Und da bin ich auch ein Teil von, würde ich sagen.
Spannend, so hat das auch noch niemand bezeichnet. Sehr schön, ich danke dir. Du schreibst auf deiner Webseite: Bevor ich die erfolgreiche Olympiateilnahme und meine WM- und EM-Medaillen feiern durfte, musste ich lernen, mit Rückschlägen und Niederlagen umzugehen und tiefe Täler sowie Durchstrecken zu bewältigen. Nur so konnte ich zuvor unüberwindbar scheinende Hürden überlaufen. Hol uns da doch mal ein bisschen rein. Wie hast du das gemeistert und was war dabei für dich so essentiell?
Wie viel Zeit haben wir?
Ein
Okay,
wenig.
aber was mir direkt in den Sinn kommt, und ich glaube wirklich, jetzt bin ich ja auch in meinen neuen Rollen ganz viel im Austausch mit jungen Athleten, jungen Menschen, Sportlern, die schon auf einem bestimmten Niveau sind, und da reflektiert man ja oder setzt das, was man selber oder was ich selber erlebt habe, in Relation. Und was ich feststelle, ist, dass ich ganz, ganz, ganz viel Glück hatte mit meinem Elternhaus. Meine Eltern sind beides ehemalige Sportler, Sportler in Polen gewesen. Mein Papa war Fußballer, meine Mama war auch Leichtathletin. Und ich bin damit groß geworden, dass Scheitern und Durststrecken und Frustration zum Weg dazugehört. Das heißt nicht, dass ich das immer toll fand. Ich habe da schon ordentlich gelitten. Aber ich stelle fest, so diese Perspektive, das immer wieder mit mir sprechen: Pamela, das ist normal. Das gehört dazu und wir begleiten dich durch diesen Prozess. Der ist aber auch total wichtig und formend. Das will man in dem Moment nicht hören. Aber wenn ich jetzt retrospektiv zurückschaue, denke ich, ja, Sie haben recht. Also ich glaube, das war eine ganz, ganz große Voraussetzung, dass ich das so gut gemeistert habe. Und die Hürden, die mir da so im Weg stand, sind, glaube ich, Hürden, wenn man die Welt des Spitzensports betritt, die ganz, ganz viele davor finden. Einfach, dass das ein Risikogeschäft ist. Ich weiß nicht, ob das aufgeht. Ich investiere richtig, richtig viel. Und der Start ist, weil es mir Spaß macht, weil ich irgendwie so von innen heraus getrieben bin. So war es bei mir. Aber natürlich will ich irgendwie das Maximum rausholen und investiere ganz, ganz, ganz viel. Irgendwann war es auch so weit, dass ich das ganz klar priorisiert habe. Also das heißt, die duale Karriere, von der man spricht, also Spitzensport neben Schule, Studium und so weiter voranzutreiben. Für mich war das immer wichtig. Das war, ich höre auch meine Mama hier gerade, wie sie mir sagt, das ist wichtig, dass du deinen Uni-Abschluss machst. Hat sie auch absolut recht gehabt und weiterhin. Ich würde es genauso machen. Aber es gab dann irgendwann auch so einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt auf dieses Risiko einlassen, ganz bewusst noch mal ein paar mehr Prozentchen rausholen und dieses Studium ganz weit runterfahren und mich diesem Sport hingeben. Und am Anfang ist das ja auch noch, da war ich ganz viel von meinem Elternhaus abhängig, von der Unterstützung meiner Eltern. Dann kamen die ersten Sponsoren und Förderung. Aber trotzdem ist es schon mutig zu sagen, das eine schraube ich runter und ich mache jetzt all in auf das andere, setze ganz viel auf das andere. Und es war ein langer Weg. Also ich war jetzt auch noch das, was mir sofort in Sinn kommt. Und wir haben eingangs auch gesagt, irgendwie Sprachrohr und über was sprechen. Das habe ich auch gemacht, aber allerdings erst, als ich die Lösung hatte. Ich hatte nämlich relativ lang, ich müsste jetzt zurückrechnen, aber es waren sicherlich 5 bis 7 Jahre, in der ich immer wieder durch mein Umfeld gespiegelt bekommen habe, leider durch das engste Betreuerteam, dass ich noch nicht das adäquate Gewicht habe. Also, dass ich zu schwer bin. Und es war auch so die Universalantwort auf Verletzungen, wenn auf einen Misserfolg. Habe ich immer den Satz gehört, ja, du bist ja auch zu schwer. Also deshalb, und mit der Lösung wurde ich alleine gelassen. Es war wirklich frustrierend und es hat auch ganz, ganz, also auch verletzend einfach. Gerade mit der Lösung allein gelassen zu werden. Und ich habe ganz viel ausprobiert, um das mal abzukürzen. Es hat lange gebraucht und es war ganz, ganz viel Stress. Dadurch hatte ich ganz schön viele Stresshormone. Das bedeutet eigentlich, jeder Weg, den du ausprobierst, kann nicht funktionieren. Und es hat lange gebraucht, bis ich dann den richtigen Menschen getroffen habe, einen Arzt und auch ehemaligen Spitzensportler, der auch Nahrungsergänzungsmittel gemacht hat und der mir einfach wieder Vertrauen geschenkt hat. Der hat gesagt, Pam, du hast dich so viel mit Ernährung beschäftigt. Du machst das doch schon richtig. Entspann dich mal. Also es ist eigentlich absurd, weil ich einen wahnsinnig langen Weg hatte und ich würde sagen, das war die größte Hürde auf meinem Weg, wenn du mich fragst, weil das natürlich weitaus mehr als körperliche Last war. Das war nämlich mentale Last. Das war das bei Wettkämpfen sein, war natürlich nicht schön. Man trägt diese kurzen, man hat ein wahnsinnig kurzes Dress an. Das heißt, den Abend vorher habe ich meine Hose über so eine Stuhllehne gespannt, damit sie nicht so eng ist. Ich war ganz viel im Außen und wenig in dem, was ich da eigentlich machen wollte. Und als dann diese Lösung kam und diese Kilos purzelten und meine mentale Last abfiel, habe ich gemerkt, okay, und jetzt kann es losgehen. Und da bin ich schon ganz, ganz weit gegangen. Aber das war, glaube ich, die für mich, und die schien oft unüberwindbar für mich. Aber genau.
Da will ich jetzt mal tiefer reingehen, weil nicht jeder hat natürlich dann so einen Arzt und Spitzensportler an der Seite. Und gerade bei Frauen ist ja das Thema Gewicht noch viel, viel mehr ein Thema, als es das auch bei Männern ist. Was empfiehlst du heute deinen Klientinnen und Klienten? Oder noch viel besser natürlich jetzt unsere Zuhörerin, die vielleicht genau das Gleiche hat, wenn sie in den Spiegel guckt, oder.
Ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube schon, also ich glaube, diese Suche ist total in Ordnung und wichtig. Also gerade wenn ich merke, das ist was, da fühle ich mich nicht wohl, dann finde ich das auch total wichtig, das auch anzuerkennen, zu sagen, ich möchte was ändern und dann aber sich in jedem Fall Zeit lassen für den Weg, lieb sein, auch wenn es schwer ist zu sich selbst und sich anvertrauen. Also ich bin mittlerweile, habe ich es so richtig begriffen, wie essentiell Netzwerk ist, echtes Netzwerk. Und deswegen ist es ja so super wichtig, dass man sich eben auch mitteilt und darüber spricht. Und wie hast du es gemacht? Also ich bin großer Freund offener, ehrlicher Worte und ich glaube, dass und dann gepaart mit mit einer Bereitschaft durch diesen Weg zu gehen, also dass es jetzt gerade blöd ist und es ist noch nicht das, wie ich es gerne hätte, aber es gehört dazu, ich finde meine Lösung, ich habe Vertrauen. Ich glaube, das sind Voraussetzungen, die dass sich das schon irgendwann fügt. Und ich glaube, weil du gerade sagtest, nicht jeder hat das Glück mit einem Arzt. Bei mir hat es auch lange gedauert. Mir hat den auch keiner vor. Ich hätte es mir gewünscht, dass es da über den Verband oder so schon so wertvolle Kontakte gegeben hätte. Aber ich musste eben auch selber auf die Suche gehen. Und auch das ist, glaube ich, wichtig. Such dir deine Leute und probier aus. Und dann findest du schon heraus, wo fühlt es sich gut an, wo ist das ganz irgendwie. Ja, wir kennen das alle irgendwie. Oh, wir sind gerade auf einer Welle. Das ist der richtige Weg und hier gehe ich weiter. Und bei den anderen Dingen merkst du ab, passt irgendwie nicht und ziehst halt weiter.
Also im Prinzip sehr, sehr, sehr achtsam und sehr wachsam sein mit dem, wie du in dir bist, aber natürlich auch, wie es in deinem Umfeld ist, oder?
Auf den Punkt gebracht, ja.
Okay. Dann greife ich jetzt mal ganz tief rein. Eigentlich sollte das viel später kommen, aber wir haben jetzt schon ein paar Mal oder du hast schon ein paar Mal von dem Thema der Lösung gesprochen. Wir haben beim letzten Mal darüber geredet, dass immer gleich eine Lösung finden zu wollen, oftmals gar nicht richtig ist. Das ist jetzt mal ein Ansatz, den ich so in der Form noch nicht gehört habe. Erzähl uns doch mal, weshalb du meinst, dass es nicht so gut ist, immer gleich in die Lösung zu gehen.
Habe ich das so gesagt? Du musst mich,
Ja,
ich glaube, du musst mich noch mal abholen. In welchem
ja.
Kontext?
Also, du sagtest, ich weiß gar nicht den genauen Kontext mehr, als wir über das Thema Lösung gesprochen haben. Es ist wichtig, nicht vom Problem gleich in die Lösung zu gehen, sondern das Problem als einen Entwicklungsraum zu sehen und da
Jetzt.
durchzugehen, es zu durchdringen.
Ah, jetzt verstehe ich, genau. Also, nochmal so raus aus dem Zoom. Jetzt habe ich's.
Ja.
Das ist was, was unterstützt sozusagen das, was ich eben schon geschildert habe mit diesem Weg irgendwie da auch. Das ist das, was meine Eltern mir auch irgendwie, ja, wortwörtlich in die Wiege gelegt haben. Das gehört dazu, diese tiefen Täler und Stolpersteine und ach, nochmal einen Umweg gehen und so weiter. Und das ist interessant, weil ich das jetzt häufig, bei dieser ganzen Sensibilität und Klarheit und dem Wissensstand und der Vernetzung und den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, merke ich, dass man schnell dazu tendiert, sich Fachleute zu holen. Ah ja, da ist das Problem und ich brauche eine Lösung. Und ich habe die feste Überzeugung, das ist auch total gut, aber bei bestimmten Themen gibt es nichts Wertvolleres, als da logischerweise unterstützend, aber alleine auch durchzugehen, um Selbstwirksamkeit zu erleben und überhaupt erstmal Ressourcen aufzubauen, Ressourcen zu aktivieren, die ich habe, um was durchzugehen. Ich kann es ein bisschen konkreter machen. Ich hatte vor wenigen Wochen eine Anfrage von einem 14-jährigen beziehungsweise von einem Trainer, eines 14-jährigen Mädchens, das wahnsinnig viel, man würde es wahrscheinlich betiteln, Performance-Druck hat. Also super angespannt ist bei Wettkämpfen und dann plötzlich nicht mehr auf ihre Bewegungsmuster zugreifen kann. Und das, was sie am Montag konnte, konnte sie plötzlich am Mittwoch nicht. Und ich habe mir das so angehört und dachte, ja, das kenne ich. Als 14-Jährige absolut, da habe ich schon ganz andere Sachen gebracht, weil ich total nervös war und es so gut machen wollte. Ich kenne das aber auch noch später. Und ich würde mir so wünschen, dass man diesem Mädchen signalisiert, das ist absolut normal. Und vielleicht zeigen das die anderen Kinder nicht, aber die haben auf jeden Fall auch so Themen. Und das ist wichtig. Und wir unterstützen dich, jeder in seiner Rolle, der Trainer in der Rolle, die aus der Perspektive, wie er es kann, das Elternhaus in dem Rahmen, wie es es kann. Aber du gehst da alleine durch. Und Sportpsychologie und Mental Coaching, das können wir irgendwann mal machen. Aber das ist jetzt ganz normal. Auch nicht schlimm. Es ist kein Problem. Das ist so. Es ist kein Problem, dass du jetzt nervös bist und dass Dinge nicht gelingen. Es ist normal und wichtig. Das ist total viel Entwicklungsraum, der da sich öffnet.
Ja, und das ist, glaube ich, genau das. Ne, wir haben, oder du am Anfang ja eben mit Rückschlägen und Ähnlichem. Es ist so einfach zu sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Ist klar, beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber es hat ja auch einen Grund, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und dieser Fehler ist ja auch ganz häufig so, führt ja dazu, dass wir uns, du hast von dem Entwicklungsraum gesprochen, tatsächlich über den Fehler auch entwickeln und darüber es dann anders oder besser machen. Wenn wir sofort sagen, alles klar, das war Mist, beim nächsten Mal mache ich es anders, dann fehlt da dieser Raum auch dazwischen. Und ich meine, wir wissen alle, es geht immer um persönliches Wachstum. Und wenn das wegfällt, weil wir sofort die Lösung haben, dann fehlt ja letztendlich was für ein anderes Mal, wo es eben nicht das gleiche Problem ist, aber ein ähnliches. Wenn ich aber das ähnliche Problem, dadurch, dass ich es vorher durchlaufen bin, erkannt habe, kann ich es natürlich auch sofort ganz anders angehen, oder?
Total, du bringst es auf den Punkt und was mir dazu noch ergänzend einfällt. Und dann gibt es manchmal so Erlebnisse im Leben, kleine, große Krisen, ist ja ganz individuell, wo man denkt, also das ist doch jetzt, das kannst du mir doch jetzt wirklich nicht als Entwicklungsraum irgendwie
Verkaufen.
vorhalten. Und auch da finde ich es so interessant, sich zu fragen, wozu ist denn das jetzt gut? Das geht nicht, wenn man unmittelbar in den Emotionen ist, aber mit einem bisschen Abstand das Ganze anders zu framen. Also es hat ja irgendwie, wenn man diese Bildsprache nimmt, dann hat es einen ganz schwarzen Rahmen, um es mal ganz plakativ zu machen. Irgendwas ist richtig misslungen, fühlt sich ganz, ganz furchtbar an und ich schaffe es auch gar nicht, das zu akzeptieren. Frag mich ständig, boah, warum ist mir das passiert, wie unangenehm und hätte ich mal und so weiter. Und ich finde, und das zeigt, wie viel Kraft in uns, in unseren Gedanken steckt. Pack da einen anderen Rahmen drum, ich mache den, um im Bild zu bleiben, ich mache den jetzt mal weiß und frag mich, wozu ist es denn gut? Also was bringt mir das jetzt, dass das passiert ist? Und schon ist wieder Handlungsspielraum da. Es ist nicht dieses, oh, ich stecke hier fest, schwarz, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, sondern wozu ist es gut? Und da ist wieder Bewegung, da ist wieder Richtung, da ist wieder Vortrieb, Entwicklung. Das finde ich auch. Ist was, was mich immer wieder begleitet und spannenderweise stelle ich fest, dass ich das auch an unseren Kleinen weitergebe, der 2 Jahre alt ist und der letztens einen Turm gebaut hat, ganz, ganz hoch und fand den ganz toll und dann ist der umgefallen und da hat er geweint und dann habe ich gesagt, aber Vinzi, weißt du was, jetzt weißt du, hast es ja schon mal gemacht und jetzt sind wir viel, viel schneller im Aufbauen. Also wozu ist es gut? Ich habe es schon mal gemacht, er ist jetzt runtergefallen, ich kann es jetzt noch viel, viel schneller. Und das finde ich so, so wichtig, dass man das oder so spannend, wie ich das jetzt auch an den Kleinen weitergebe. Und ich merke, dass er auch mit Fehlern, das war für ihn ja total, die sind ja dann auch ganz intensiv in ihren Emotionen, das war für ihn ganz, ganz furchtbar, eben auch anders umgehen. Ah ja. Jetzt weiß ich ja schon, wie es geht und bin viel schneller im Aufbauen.
Sehr schön, ich danke dir. Vielleicht mag ich da eine kleine Übung auch anschließen für all diejenigen, weil du hast das vorhin so schön gesagt, in der Emotion funktioniert das nicht, weil unser Hirn da nicht wirklich so läuft. Wir wissen ja, Emotionen sind viel stärker als Gedanken. Eine Möglichkeit, wie du aus dieser Emotion rauskommen kannst, und diese Übung heißt Stop Challenge Choose. Das heißt, und ich glaube, das kennen wir alle, in dem Moment, wo wir in eine Emotion reinfallen, es ist ja selten so, dass wir immer wieder ganz neue Emotionen haben, in dem Moment, wo wir reinfallen, und das erkennen, sofort innehalten und entweder tatsächlich, wenn machbar, einen Schritt zurück machen oder aber innerlich einen Schritt zurück machen. Was passiert ist, dass wir dann aus der assoziierten Situation in eine dissoziierte Situation kommen, was es uns ermöglicht, aus diesem Gefühl auszusteigen. Und dann haben wir eine Chance, unser Hirn wieder anzuschalten und zu fragen, okay, will ich, dass das passiert, was mir jetzt normalerweise gleich passieren würde? Oder will ich etwas anderes machen? Und wenn ich mich dann dafür entscheide, etwas anderes zu machen, kann ich halt mit der neuen Energie wieder in die Situation reingehen und werde halt komplett anders reagieren und vor allem nicht wieder in diese emotionale Falle tappen. Stop Challenge Shoes kann ich sehr empfehlen.
Spannend. Fällt mir direkt was ein, was man, was ich auch bis heute tatsächlich mache. So einen gedanklichen Stopp oder so ein Durchbrechen von, du hattest jetzt von Gefühlen, Emotionsausbrüchen, die ich kenne, wo ich dann plötzlich keine Handbarkeit mehr habe. Negative Gedankenkarusselle, die ja ganz, ganz schnell, ist ja irre, wie das passiert. Irgendwie, du bist eben noch bei dir ganz konzentriert auf die Sache und denkst, ja, das kann ich gut. Und dann ist da eine, die Ach, die sagt aber was Schlaues. Oh, die ist aber gut, die ist viel besser als ich. So. Und dann geht's los. Und im Sport war das natürlich viel, viel häufiger, als dass es mir jetzt im Alltag in der Intensität begegnet, aber eben auch. Und was mir da immer geholfen hat, ist das Hier und Jetzt. Das ist ja so schön, dieses gedankliche Stopp, weil was passiert, wenn wir in so eine negative Gedankenspirale kommen? Entweder wir sind ganz, ganz viel in der Vergangenheit, oh, ich bin ganz schlecht, oh, das lief schon schlecht und so weiter. Oder ich bin ganz viel in der Zukunft, die ist besser, das wird jetzt eine Katastrophe, ich krieg's sowieso nicht hin. Also das heißt, sich wieder zurück ins Hier und Jetzt zu bringen, ist wirklich ein gedanklicher Stopp. Und dann kann ich, wenn ich diesen gedanklichen Stopp habe, dann kann ich wieder entscheiden, wie ich sozusagen, was ich denke. Und also ich muss dieses Karussell einmal durchbrechen. Und was ich da immer gemacht habe, weil das hat man immer dabei, ist einen Schuh zu binden. Also den erstmal wieder aufzumachen. Und dann habe ich beschrieben, irgendwann ging das auch gedanklich, was ich da mache. Also ich nehme die eine Schlaufe, ich nehme die andere, ich ziehe jetzt fest, ich lege die übereinander, die eine fädel ich unten ein, jetzt ziehe ich nochmal zu. Und weil ich beschrieben habe, was ich da mache, habe ich mich wieder ins Hier und Jetzt gebracht, mir wieder ein bisschen Zeit verschaffen und dann konnte ich wieder, kühler Kopf oder kühlerer Kopf und konnte wieder sozusagen neu starten.
Klasse. Ich danke dir. Ja, wow, zwei Übungen, die man sofort umsetzen kann, um tatsächlich rauszukommen. Super schön. Jetzt kommen wir zur Headline der heutigen Sendung, wollte ich gerade sagen, des heutigen Interviews, nämlich: Sind Spitzensportler tatsächlich mentale Monster? Und wenn ja, was ist deren Zauberformel?
Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ich habe festgestellt, dass ich meine ersten Vorträge gegeben habe und so ein bisschen Strategien aus dem Spitzensport verraten habe. Da saßen immer alle ganz, ganz nervös und neugierig und dachten, oh, jetzt kommt die Zauberformel. Und dann habe ich halt so meine Top 5 Strategien genannt und dann war es fast ein bisschen ernüchternd. Ach ja, das ist ja richtig Arbeit. Ist ja gar nicht Hex, Hex. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Das hat sich ja auch abgezeichnet über das, in dem, was wir zuvor schon gesprochen haben. Es ist, das wird denen immer zugesprochen. Dieses Narrativ, der Spitzensportler ist einfach eine körperliche Maschine, der hat keine Emotion, der will einfach nur gewinnen, ist gesteuert von Ehrgeiz und Disziplin. So, ne, das wird dann ja immer relativ schnell aufgefahren. Aber eigentlich, und ich würde sogar sagen, bis in die Weltspitze, in dem olympischen Finale, da haben alle die Hosen voll, in Anführungszeichen. Aber die haben halt richtig gute Strategien. Und die geben natürlich wieder Selbstsicherheit, um mit so einer Situation umzugehen. Das ist ja erprobt über Jahre. Und immer wieder gab es Situationen, in denen es nicht gelungen ist, wieder Anpassungen. Und dann, na, da wären wir wieder in diesem Entwicklungspotenzial. Und am Schluss ist es tatsächlich, das ist so ein bisschen ernüchternd, wie wenn ich Bauchmuskeln trainiere, dann ist allen klar, dass ich jeden Tag irgendwie Gewichte in die Hand nehmen muss und meine Sit-ups machen muss und in der Küche darauf achten muss, dass ich eben unter einem bestimmten Kalorienzufuhr bleibe. Und so ist es auch mit der mentalen Verfassung. Es ist einfach wahnsinnig viel Training. Und ich würde sagen, es gibt sicherlich Sportler, die haben da einen ganz intuitiven Zugang. Die haben einfach, die wollen auch gar nicht viel mit Sportpsychologie am Hut haben. Das stelle ich auch immer wieder in Gesprächen mit Sportlern fest, weil die sagen, nee, nee, das funktioniert für mich so gut, ich will gar keine Strategie. Ich will gar nicht so viel drüber nachdenken. Aber das sind, ich würde sagen, Ausnahmen. Ansonsten ist das einfach auch ganz, ganz, ganz viel Training. Und so war es bei mir auch. Und fortwährend im Übrigen immer noch.
Das glaube ich dir gern. Und das Spannende ist, du hast es eben so nebenbei gesagt, es ist ganz häufig so, wenn man sehr erfolgreiche Menschen fragt, was ist denn deine Strategie? Kommt, ich habe keine Ahnung. Das passt so schön zu dem, was du eben gesagt hast. Nee, gib mir mal nicht irgendwie eine Strategie, die ich jetzt noch nutzen kann, sondern ich habe da schon was in mir. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Und da wirklich hinzukommen, das rauszufinden. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich zu erkennen, jeder hat seine eigene Strategie. Es gibt niemals die eine Strategie.
Das stimmt, und ich muss es herausfinden. Also ich muss auch, es braucht auch eine Offenheit. Und so eine Neugierde ist irgendwie auszuprobieren und zu schauen, wie wirkt denn das auf mich, ne? Und auch eine Bereitschaft, dass das echt lange dauert. Ich weiß nicht, was sagt man? Ich glaube, komplexe Bewegungen, es lässt sich ja schön ableiten, komplexe Bewegungen brauchen mindestens 10.000 Wiederholungen. Und wir kennen das ja auch mit neuronalen Bahnen. Irgendwie, ich finde das Beispiel so schön. Wir fahren immer den gleichen Arbeitsweg und wir nehmen also immer Ausfahrt A. Und morgens entscheiden wir, ah ja, heute muss ich ja Ausfahrt B nehmen, weil ich möchte nochmal das Paket bei der Post abgeben. Unbedingt nicht vergessen, Ausfahrt B, weil ich muss das so. Und was machen wir? Wir nehmen natürlich wieder Ausfahrt A, weil diese neuronalen Bahnen feuern. Also neue Bahnen wortwörtlich anzulegen, braucht ganz viel Energie und ist anstrengend. Also eine Routine baut sich nicht einfach so auf. Deswegen formuliere ich immer oder spreche immer wieder von so einer Bereitschaft, durch eine echt anstrengende Phase zu gehen. Aber genau, mentale Monster sind sie nicht. Das ist ganz viel erarbeitete Strategie. Und das gibt natürlich wieder Sicherheit und Vertrauen darauf, ah ja, wenn das und das passiert, habe ich da meinen mentalen Koffer und weiß genau, was ich tun soll.
Hey, danke, dass wir das Bild eines Hochleistungssportlers brechen durften.
Ja,
So,
bitte.
jetzt aber mal ein bisschen Deep Dive. Die Frage habe ich dir beim letzten Mal gestellt, da warst du etwas verwirrt, aber jetzt sind wir ja schon da. Wenn wirklich alles möglich wäre, was würdest du tun?
Oh, ich habe darüber danach im Nachgang gar nicht mehr nachgedacht. Und ich erinnere mich, wie ich geantwortet habe, nicht mehr im Detail, aber das gleiche Gefühl kommt mir auf. Ich glaube, ich würde gar nicht so viel ändern von dem, was ich tue, aber mein großer Wunsch wäre, Zeit einteilen zu können. Also ich denke mir so oft, ach, so ein Tag mehr. Das und das ein bisschen zurückfahren, um da mehr Zeit dafür zu bekommen. Also Zeit ist was, was mich total umtreibt und was ich immer wieder gespiegelt bekomme von meinem engsten Umfeld. Meine Güte, bist du eine Zeitguckerin? Bin ich auch, weil es ist, glaube ich, das Wertvollste, was wir haben. Und wenn ich etwas ändern könnte, dann sind es nicht die Aufgaben, die ich mich die ich habe, weil ich total darin aufgehe, in dem, was ich tue, am Olympiastützpunkt. Ich bin total dankbar, dass ich mit Leuten, und ich glaube, manchmal ist da sowas wie eine Anziehung. Also da haben wir uns einfach getroffen und die denken und gehen in die gleiche Richtung wie ich. Bin total dankbar für das, was ich freiberuflich mache. Ich habe einen kleinen Sohn und das ist so irre anstrengend. Aber auch da würde ich sozusagen noch mehr Zeit zur Verfügung haben und vor allen Dingen, und das ist die Ressource, die gerade bei eigentlich meine wichtigste Energiequelle, die ganz, ganz, ganz schwindend klein ist, ist gerade das Alleinesein. Das habe ich ganz wenig. Und also, wenn ich was ändern könnte, dann wäre das, um es mal ganz konkret zu machen, ich habe jeden Tag 2 Stunden mehr Zeit. Und von den 2 Stunden weiß kein anderer außer ich. Das wäre großartig.
Okay, als Coach muss ich natürlich die Frage stellen, aber die brauchst du jetzt auch nicht beantworten, weil wir ja nicht in einer Coaching-Sitzung sind. Nämlich, wie wirst du dafür sorgen, dass das möglich ist?
Tja.
Und ich bin ein bisschen gemein, sag, wie wirst du garantiert dafür sorgen, dass das möglich ist, um deinem kleinen Kind ein wundervolles Vorbild zu sein?
Soll ich jetzt mal so nachschwingen lassen?
Genau, lass das mal ruhig nachschwingen, weil wenn wir da jetzt drauf eingehen, haben wir ein kleines Zeitproblem. Ich möchte auf zwei Aspekte auf jeden Fall noch eingehen und das passt gerade so gut zum Thema, warum du während deiner sportlichen Karriere keiner Mama werden wolltest, obwohl dir das Thema Mama sein ja so wichtig war.
Warum ich mich so entschieden habe? Für mich stand schon immer fest, ich möchte Mama sein. Ich hatte keine Ahnung, was Mama sein bedeutet, weil das hast du wirklich erst, wenn du es erlebst. Das ist eine riesengroße Lebensaufgabe. Aber der Wunsch war in jedem Fall schon immer da. Und für mich war klar, dass das aus unterschiedlichsten Gründen, aber mein Hauptgrund, das nicht parallel zu machen zu meiner Sportkarriere, war zum einen, eine Sportkarriere ist ja so wahnsinnig rar. Das finde ich so krass, zeitlich. Wir wären wieder bei der Zeit. Also es gibt einfach nur ein Zeitfenster, in der mein Körper und mein Geist in Höchstform ist. Und da sprechen wir wirklich von einer Zeitspanne vielleicht von 10 Jahren, 20 bis 30, 22 bis 32, ganz individuell dann in meinem Sport. Und eigentlich Top-Jahre sind vielleicht 3, 4. Und ich wollte mir ganz profan eigentlich, ich wollte mir diese Zeit, diese wunderbare, also es war bezahlte Selbstverwirklichung, was ich da gemacht habe. Ich wollte mir die nicht limitieren oder nicht noch kleiner werden lassen, weil das haben schon Verletzungen gemacht und Größen, die ich überhaupt nicht einberechnen konnte. Also ich wollte das in dem, aus diesem Grund nicht machen. Und der zweite Grund ist, Spitzensport, wie ich ihn gelebt habe, ist total, und das meine ich positiv egoistisch. Also mein Leben hat sich danach gedreht, dass ich Spitzenleistung bringe. So wie ich geschlafen habe, wo ich hingegangen bin oder nicht, wie ich mein Training gestaltet habe, wie ich das Leben drumherum gestaltet habe, was ich gegessen habe. Also mein Ehemann war, der hat das gern gemacht. Wir waren das größte Team, das sind wir bis heute, nur eben anders. Also das heißt, da ist schon ganz viel, es drehte sich ganz viel um mich. Und ich wusste, wenn ich Mama sein will, dann möchte ich diese Fühler nicht so viel bei mir haben, sondern logischerweise ganz viel bei den Bedürfnissen von diesem kleinen Wesen. Und für mich sind das zwei Welten, die dann aufeinander prallen. Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, ganz viel eigene Bedürfnisse, Fremdbe also für mich ging das überhaupt nicht zusammen. Und jetzt, wo ich das so erlebe, denke ich, das ist für mich persönlich die beste Entscheidung. Ich bin immer ganz beeindruckt, wie das andere Mamas machen und glücklich sind, da wären wir wieder bei der großen Individualität. Also es gibt nicht die Lösung. Für andere ist das total beflügelnd, ihr Nachwuchs auf der Tribüne zu sehen und irgendwie den größten Supporter an der Seite zu haben. Für mich war klar, dass das nicht zusammengeht.
Spannend, ja. Und danke, dass du eben auch noch mal ganz bewusst sagst, ne, dass es für andere eben genau anders ist. Auch hier wieder, jede Jack ist anders,
So
jeder
ist
ist
es.
hier individuell. Und das ist auch wichtig, nicht zu sagen, okay, nur weil mein großes Vorbild Papa mit dem Kind da sitzen hatte, was sie völlig angetrieben hat, heißt das eben noch lange nicht, dass das bei mir auch der Fall ist. Und von daher finde ich schön, dass du gesagt hast, und das hat mich sehr beeindruckt, noch mal mehr als im Vorgespräch, dass Spitzensport ein Ego-Sport ist, weil es nur um diese eine Sache geht, wo alles andere einfach auch keine Luft mehr hat. Und wie viele Kinder leiden genau darunter und haben später dann die Psychologin, die daran wieder arbeiten darf.
Ja, und auch da wird es wahrscheinlich ein Spektrum geben. Und andere, die sagen, boah, das war das Schönste überhaupt, als kleines Kind da schon auf der Stabhochsprunganlage bei meinen Eltern beim Stabhochsprungstraining dabei gewesen zu sein, irgendwie einen großen Freundeskreis zu haben, immer unter Leuten gewesen zu sein, zu reisen. Also ich glaube, auch da, das ist, es gibt nicht richtig und falsch. Was ich wichtig finde, ist, dass es selbstbestimmt ist, dass es eine klare Entscheidung ist, die man trifft und dass sie sich gut anfühlt. Und ich glaube, dann hat man auch eine ganz andere Haltung als Mama und als Papa. Und das ist dann ja auch maßgeblich für das, wie das Kind groß wird und das andere eben drumherum wahrnimmt.
Absolut. Absolut. Tja, und wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, dann werden wir das Geheimnis des Flow heute nicht lösen.
Okay, es
Weil,
klingt wie ein Cliffhanger.
ja, machen wir halt noch einen zweiten Teil, ist ja kein Thema. Letzte Frage, na, vorletzte Frage. Was ist das, was dich derzeit am meisten berührt und bewegt?
Uff, wow. Eigentlich durchgehend durch mein Leben Entwicklung und Selbstbestimmung. Oh, Inspiration und Schönheit fällt mir noch ein. Und das auf unterschiedlichsten Ebenen. Im Mama sein, in beruflichen Ambitionen, im persönlichen Wachstum. Das sind die Dinge, die mich umtreiben.
Okay. Ich danke dir. Welche Botschaft hast du ganz persönlich für die Frauen da draußen?
Das Erste, was mir in den Sinn kommt, weil ich weiß, dass gerade wir Frauen oft sehr, sehr kritisch mit uns sind. Sei lieb. Sprich öfter mit dir wie mit einer guten Freundin. Und ich glaube, da würden wir schon ganz viel von dem, was wir so miteinander mit einem selbst sprechen lassen. Und finde heraus, was dich antreibt. Also was fühlt sich stimmig an? Was fühlt sich nach Erfolg an, nach Glücksmoment? Nach Oh, hier vergesse ich Raum und Zeit. Probier das mal so für dich klar zu haben und dann aufzusuchen im Leben.
Da mag ich gar nichts mehr zu sagen, aber ich komme nicht drum herum. Wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen möchte, Pamela?
Man findet mich bei Instagram. Da bin ich auch, kann man auch sehr gerne eine private Nachricht schreiben. Ansonsten kann man gerne mal auf meiner Website vorbeigucken. Genau, ich würde sagen, das sind eigentlich zwei Adressen, in denen man mich gut kontaktieren kann und mal so ein bisschen nachfühlen kann. Wer ist die eigentlich?
Sehr schön. Genau, über das Fühlen haben wir gar nicht so gesprochen, weil du ja auch gesagt hast, für dich war die Frage, wie fühlt es sich an, immer sehr wichtig. Aber das können die anderen dann mit dir persönlich besprechen. Und von daher finde ich es gut, dass man dich tatsächlich über Instagram auch noch persönlich erreichen kann, weil oftmals ist es ja auch so, dass viele dann irgendwie eine Assistentin haben, die das Ganze auch macht. Aber wie wir gerade hören, nein, das macht Pamela noch selbst.
So ist es. Ich
Sehr
freue mich auf
schön.
jeden Fall.
Ich danke dir vom ganzen Herzen, liebe Pamela, für dieses Gespräch, für dieses, wie ich finde, sehr, sehr ehrliche Gespräch. Wenn du, liebe Zuhörerin, mehr wissen willst, tauch ein in ihre Welt, sei es auf ihre Webseite oder ja, schreib sie sogar auch persönlich an. Ich sage danke für das, was du uns hier heute mitgegeben hast, liebe Pamela. Es war richtig, richtig schön. Ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer, gib ihr gern ein Like. Ja, gib ihr eine, gib dem Podcast schlechthin eine entsprechende Bewertung, weil du weißt, davon lebt natürlich auch dieser Podcast. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein ganz fantastisches Wochenende. Genieß es, genieß dich, genieß dein Leben oder um mit den Worten von Pamela zu sprechen, finde deine Glücksmomente im Leben. Und dir nochmal vielen, vielen Dank, liebe Pamela.
Ivanus, danke sehr.